Paddelschlag. Der Kanu-Podcast, powered by Kanu NRW. Also die Jungs und Mädels beim IOC, beim Internationalen Olympischen Komitee, die sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen, ne? Die haben längst verstanden, dass sich so Olympische Spiele viel besser vermarkten lassen und höhere Einschaltquoten erzielen, wenn es spannende Wettkämpfe und actiongeladene Fernsehbilder gibt. Und da sind sie, wenig überraschend, auch im Kanusport fündig geworden. Und damit zunächst mal Hi und Hallo zu Folge 1 von Paddelschlag, dem Podcast des Kanuverbandes NRW. Ich bin Axel Tillmanns und ich freue mich, mit euch gemeinsam heute mal auf die Olympischen Spiele in Paris blicken zu können. In wenigen Tagen geht es los und dann wird unter anderem ein Kanuathlet aus NRW die deutschen Farben vertreten und in einer komplett neuen Sportart um die Medaillen paddeln. Kajak Cross gibt erstmals in diesem Jahr bei den Olympischen Spielen seine Premiere und wir sind mit dem Weltmeister im Kajak Cross von 2019, mit Stefan Hengst aus Hamm, richtig gut in der französischen Hauptstadt vertreten. Mit Stefan habe ich per Videocall sprechen können, denn er ist aktuell schon in Paris, bereitet sich schon mal auf diese Spiele vor. Und mit ihm gemeinsam wollen wir euch einstimmen auf Paris 2024, auf tolle Bilder und bestenfalls eben viele Medaillen auf dem Wasser für uns. Also viel Spaß mit dem Interview mit Stefan Hengst. Unsere Leitung geht heute raus, tatsächlich schon nach Paris, an den Ort, an den bald die Olympischen Sommerspiele stattfinden werden. Und da ist einer aus NRW, der, glaube ich, ganz heiß ist auf diese Olympischen Sommerspiele. Herzlich willkommen zunächst mal, Stefan Hengst. Hi.
Ja, servus. Na klar bin ich heiß drauf.
Ja, das wäre jetzt meine erste Frage. Wie ist denn der Puls aktuell?
Also aktuell eher ein bisschen schläfrig, weil ich gerade vom Training komme. Aber okay. Sobald man natürlich dran denkt, was da abgeht und man die Tribünen vor Ort sieht und sich die Zuschauer vorstellt, dann geht der Puls auch mal ein bisschen hoch.
Und die Vorfreude ist wahrscheinlich riesengroß, oder?
Ja, auf jeden Fall, klar.
Okay, aber lass uns tatsächlich einmal vorne anfangen und Paris nochmal eben verlassen. Denn ja, du bist natürlich aus NRW, du bist aus Hamm. Da hat deine Geschichte tatsächlich angefangen. Und wenn man so will, der Kanusport, der Paddelsport ist dir in die Wiege gelegt worden oder andersrum. Du bist mit jungen Jahren in einen Kanadier gelegt worden, wenn ich das richtig im Kopf habe, richtig?
Richtig, ich hatte keine Wahl.
Okay, weil auch die Eltern schon Paddelsport begeistert bzw. Kanu und Kajak begeistert sind.
Ja, genau, mich haben sie ich war 3 Monate alt, da haben sie mich das erstmal in so einen Wanderkanadier reingesteckt. Und wenn du da drin aufwächst, dazu noch auf der Lippe mit einem Kanuverein nebendran, dann kommt eins zum anderen. Ja, so kam ich zum Paddeln oder zum Kanusport allgemein. Dann waren wir erst viel im Wildwasser unterwegs, also im Urlaub früher als Kind noch, in den Schulferien mit meinen Eltern. Dann sind wir nach Südfrankreich, nach Slowenien, eigentlich überall hin. Und später erst zum Kanuslalom.
Was ist für dich das Faszinierende an der Sportart generell, an dem, ja, auf dem Wasser sein, auf dem Wasser paddeln?
Also was ich am coolsten finde, ist, wenn man das Wasser für sich nutzen kann. Das sieht man in anderen Sportarten auch, beim Surfen zum Beispiel, wenn einer die Welle perfekt trifft und einfach in der Pipe steht und rauskommt. Das kann man sich im Slalom eigentlich ähnlich vorstellen, wenn man mit dem geringsten Aufwand eine Torkombination am schnellsten fährt, dann hat man das Wasser am besten für sich selbst genutzt.
Und hat sozusagen das Element Wasser dann auch beherrscht ein Stück weit?
Ja, genau. So kann man es in der Art sagen, ja.
Okay. Dein Heimatverein und der Verein, für den du auch immer noch startest, ist der Kanuring Hamm. Grundsätzlich ja dann eher auch eine Location Hamm, wo jetzt das wilde Wasser nicht unbedingt direkt vor der Haustür liegt. Du hast es eben ja gerade schon beschrieben, es musste dann im Regelfall im Urlaub irgendwie dann wildes Wasser sein. Wie macht man das dann trainingstechnisch, vor allem als junger Mensch, wenn man sagt, hey, ich will eigentlich eher ins wilde Wasser gehen?
Ach, das geht eigentlich ganz gut. Also wir haben das Schloss Hesen in Hamm. Es war eigentlich eine Schule, da haben wir aber eine Trainingsstrecke hingebaut, also vor etlichen Jahren schon, also noch vor meiner Zeit. Da konnte man als Schüler ganz gut trainieren. Man ist aber auch echt viel durch die Gegend gereist. Also wir waren die Wochen in Hagen und Limburg zum Training im Winter. Wir sind nach Leipzig viel gefahren, nach Augsburg natürlich auch. Plus die unzähligen Wettkämpfe, die man übers Jahr hinweg hat. Da ist man schon viel unterwegs und ja, also das, man kriegt die Zeit auch schon in NRW rum, sagen wir es mal so.
Das ist schon mal gut zu hören. Wann war für dich klar, ich meine, du wirst jetzt in Paris im Kajak Cross starten, wann war für dich klar, in welche Richtung es dann innerhalb der vielen Disziplinen im Kanu- und Kajaksport geht?
Relativ früh, also mit 7 bin ich zum Kanuring Hamm gekommen und da in die Slalomabteilung gegangen. Und dann hat sich eigentlich relativ schnell herausgestellt, dass mir das Spaß macht in erster Linie und dass ich mich gar nicht so blöd anstelle.
Das ist schon mal gut.
Ja, und von da an ging es eigentlich los mit damals, weiß nicht, zweimal die Woche Training und dann stetiger Prozess, also bis hin zu täglichem Training, auch in Hamm schon damals. Da gab es sogar Tage, wo ich noch vor der Schule auf dem Wasser war. 2011 war ich das erste Mal in der Junioren-Nationalmannschaft und ab da war eigentlich so der Step für mich. Ich will das noch professioneller angehen und nach der Schule nach Augsburg ziehen.
Weil dann dort die Bedingungen dann einfach nochmal besser sind als in Hamm, schlicht und ergreifend, und Hamm und Umgebung.
Die sind in der Hinsicht besser, dass wir die Olympiastrecke von 1972 dort haben. Und den Bundesleistungsstützpunkt auch dort haben mit hauptamtlichen Trainern. Ich meine, hatte ich in Hamm auch mit Jürgen Schubert als heute noch Nachwuchstrainer. Nur der Step nach Augsburg war halt in der Hinsicht besser, weil man halt alles an einem Ort hat, plus halt den Kanal, wo man wirklich auch Wettkämpfe drauf fahren kann. Und ich meine, Augsburg ist auch eine schöne Stadt, von daher.
Das natürlich auch.
Ja.
Inwiefern spielt es auch eine Rolle, dass natürlich auch aus anderen Bundesländern da einfach ein Top-Niveau an Athletinnen und Athleten fährt? Man sich ja im täglichen Training ja auch dann nochmal mehr messen kann. Spielte das auch eine Rolle?
Das ist natürlich auch ein Riesenpunkt. Also in Hamm war ich dann zuletzt alleine und habe, egal ob es abends dunkel wurde, schon hab meine Runden da alleine gedreht. In Augsburg hat man halt das Battle mit den erstmal Gleichaltrigen, aber auch mit den doch besseren Fahrern, die es derzeit noch gab, wo man hochschauen kann, wo man sich gegenseitig pushen kann, dass man doch irgendwann auf das Level kommt.
Du hast mit Augsburg für dich dann natürlich doch dann auch die Entscheidung getroffen, ich gehe dann all in der Sportart, ne? Ich will dann wirklich auch ganz vorne mitfahren und ja, kannst auf eine spannende Vita dann an der Stelle auch zum jetzigen Zeitpunkt schon zurückblicken. Wo würdest du sagen, das sind so definitiv aus deiner Sicht deine größten Erfolge, wo du besonders stolz drauf bist?
Ja, auf jeden Fall der Weltmeistertitel im Kajakross 2019. Dritter Platz bei der Heim-WM in Augsburg 2022, auch im Cross. Gleichzeitig im selben Jahr der Weltmeistertitel mit der Mannschaft im Slalom. Junioren-Europameister 2012, den würde ich auf jeden Fall auch dazu zählen.
Kann ich mir
Ach,
vorstellen, ja.
ja, also mit dem Titel in 2012, da ging es eigentlich erst so richtig los, wo ich gesagt habe, da, ja, klappt doch, fühlt sich ganz gut an und jetzt erst recht. Und auch damals war immer schon der Traum, nach Olympia zu fahren. Es hat ein paar Jahre gedauert, aber jetzt sind wir auf einem guten Weg.
So gesehen hast du ja auch vor Olympia sozusagen zwei Chancen auf eine Teilnahme gehabt. Auf der einen Seite eben im klassischen Slalom und auf der anderen Seite in der jetzt ja sehr jungen und erstmals bei Olympia stattfindenden Kajak-Cross-Disziplin. Wann war für dich klar, das ist für mich ein zweites Standbein, da möchte ich auch noch mal mehr Gas geben?
Ja, im Prinzip kam das Ganze mit dem Kajak-Cross in 2017 auf. Da wurde es erst noch so ein bisschen belächelt, nenne ich es jetzt mal, als Spaßveranstaltung oder ja, was soll denn das jetzt? Aber ich war eigentlich von Anfang an mit dabei, weil es mich so ein bisschen an meine Kindheit erinnert hat. Wenn wir irgendwo in Frankreich unterwegs waren, im Wildwasserboot mit ein paar Jungs, so, hey, wer ist als erster
Da war
am
immer
Ausstieg,
Competition
sage ich
drin,
mal.
ja.
Ja, es war so eine kleine Competition und im Endeffekt war halt alles erlaubt. Und da ich auch immer, während ich Slalom gefahren bin, alle Jahre bin ich auch zu den verschiedensten Wildwasserrennen hingefahren, ob es jetzt in Lipno, in Tschechien oder in Österreich oder wo auch immer ist. Dadurch saß ich halt auch vermehrt in den Plastikbooten oder in den Bongo-Booten, nenne ich es jetzt einfach mal, so wurde es damals betitelt. Und ich habe mich halt direkt wohlgefühlt mit der Sportart und habe dann einfach das ernst genommen, wo das dann, vor allem wo es dann hieß, es könnte olympisch werden. Da habe ich natürlich versucht, das ganze Thema auch zu pushen, mit ins Training schon mal einzubauen und jede Chance wahrgenommen, wo ich im Wettkampf an den Start gehen konnte.
Lass uns das vielleicht an der Stelle gerade nochmal eben so ein bisschen aufdröseln. Nicht jeder kennt Kajakross, weil klar, eine relativ junge Sportart. Das IOC hat da aber relativ früh ja schon ein Auge drauf geworfen, weil auf der einen Seite der Competition-Gedanke drin ist und es natürlich unglaublich spannende Bilder gibt, die da dann tatsächlich an der Strecke dann auch entstehen. Hol uns einmal ab.
Ja.
Was sind so die Kernfakten sozusagen beim Kajakross?
Wir reden jetzt mal nur von den Heats, weil das ist ja eigentlich der spannende Teil. Da fahren vier Leute gegeneinander. Einfaches Ziel, Du willst als Erster im Ziel sein und kommst damit eine Runde weiter. Oder gewinnst im Endeffekt, wenn du im Finale stehst. Das Ganze geht los. Vier Leute stehen nebeneinander auf einer Rampe. Die Rampe ist so, ja, 3 Meter überm Wasser.
Allein das sind schon spektakuläre Bilder, ja.
Das sind schon gute Bilder, wenn vier Leute gleichzeitig von der Rampe runterrutschen oder in dem Fall auch mal kurz einen freien Fall haben. Wir haben insgesamt 8 Tore, maximal, glaube ich. Ja, maximal 8 Tore. Davon sind 2 Aufwärtstore. Allerdings mit einer Wahlmöglichkeit. Also man hat sowohl rechts als auch links ein Tor.
Okay.
Auf gleicher Höhe. Bedeutet, wenn vier Leute die Strecke runterfahren, sich betteln, versuchen, möglichst vorne zu sein, man kommt zu einem Aufwärtstor, hat man die Möglichkeit, rechts oder links hinzugehen. Ist so ein bisschen ein taktisches Denken gefragt oder auch so eine reaktive Auffassungsgabe, nenne ich es jetzt einfach mal, dass
Auch
man
kurzfristige
sich schnell
Entscheidungen zu treffen dann in dem
kurz,
Moment, ja.
genau, dass man sich dafür entscheidet, wo eventuell kein anderer hinfährt oder wo kann ich möglichst den anderen, ich nenne es mal, umfahren oder überholen, um dann doch im Ziel möglichst weit vorne zu sein. Zum Regeln. Ja, im Prinzip ist so gut wie alles erlaubt, was nicht grob unsportlich ist.
Also
Also auf
Paddel
Deutsch,
ins Gesicht, mal platt formuliert, ist nicht
ja,
erlaubt.
genau, das wollte ich auch gerade ansprechen. Das ist nicht erlaubt. Ich darf auch mit meiner Bootspitze dem anderen nicht absichtlich ins Gesicht fahren oder auf den Körper. Ja, aber die einen oder anderen Tricks, die haben wir dann mittlerweile auch schon drauf, dass man doch auch auf gewisse Stellen vom Boot fährt, um den anderen dadurch aus dem Weg zu räumen, nenne ich es jetzt einfach mal.
Kurz vorm Ziel gibt es dann auch
Und
nochmal eine besondere Herausforderung.
ja, genau, in der Mitte von der Strecke gibt es nochmal eine Rolle, die sogenannte Rollzone. Da muss eine 360-Grad-Eskimo-Rolle durchgeführt werden. Ist einfach nur, um die Zuschauer zu catchen, nenne ich es jetzt mal. Für uns Sportler ist das so ein Ding so, ach, nicht schon wieder.
Okay, aber ich sag mal, für jeden Amateur-Kanuten ist so eine Eskimo-Rolle erstmal ja eine Herausforderung, selbst im ruhigen Wasser, ne?
Ja, genau. Ich meine, das kann auch spektakulär werden, wenn dann vier Leute auf einmal gleichzeitig rollen wollen und du steckst hier unter Wasser die Paddel in eine Schwimmweste oder der eine rollt auf dich drauf oder was auch immer. Da passieren die witzigsten Dinge, die aber halt dann auch zu einer Überholung von einem anderen führen können. Und da ist auch so ein bisschen Taktik gefragt. Von daher, ja, gehört einfach dazu bei uns.
Action
Action haben
pur,
wir.
kann man auf
Ja.
jeden Fall sagen. Wo würdest du sagen, oder was macht einen guten Kajak-Crossfahrer, eine gute Kajak-Crossfahrerin aus? Was macht dich aus? Klammer auf,
Naja,
Klammer zu.
ja, du darfst keine Hemmungen haben, einen Paddelschlag durchzuziehen, auch wenn da mal einer ist. Oder auch mal dem anderen wirklich mit Vollgas ins Boot zu fahren. Was halt wiederum genau das Gegenteil vom Kanuslalom ist. Da fahren wir Vollcarbonboote mit 9 Kilo.
Ihr seid alleine auf der Strecke, ne?
Wir sind alleine auf der Strecke und in dem Boot tut jeder Kratzer weh. Das heißt, du versuchst so gut wie es geht, jeden Kontakt irgendwie zu vermeiden. Und im Cross ist es halt genau das Gegenteil. Da fahren wir 18 Kilo Polyethylenboote, also dann auf Deutsch Plastikboote,
Die richtig was
die,
abkönnen, ja.
die gut was abkönnen, genau, wo man auch ordentliches Wildwasser mitfahren kann. Und ich meine, da tut den Kratzer jetzt nicht so weh. Sagen wir
Klar.
so, die sind dafür gebaut, um was abzukönnen.
Wie geht man so einen Wettkampf an? Ich meine, wenn ihr normal, in Anführungszeichen normal Slalom fahrt, ihr könnt das Wasser lesen, ihr guckt euch vorher die Strecke an, wisst genau, wie ihr die Tore anfahren wollt. Diese Dinge funktionieren ja im Kajak-Cross nur bedingt, weil da eben noch diese zusätzlichen drei Komponenten der anderen drei Fahrer sozusagen mit im Wasser sind. Inwiefern spielt das in der Vorbereitung eine Rolle?
Ja, schwierig. Man versucht sich schon irgendwie jedes Szenario vorzustellen oder es mal durchgesprochen zu haben. Einfaches Beispiel. Ich gehe von der Rampe weg. Ich kann auf 1, 2, 3 oder 4 landen von der Position. So, ich komme ans erste Aufwärtstor ran. Was mache ich von welcher Position aus? Wo gehe ich hin? Dann aber auch wiederum, was machen denn die anderen? Ja, man versucht schon viele Möglichkeiten in petto zu haben, um dann schnellstmöglichst oder bestmöglich zu reagieren. Man schafft es nie, alle Szenarien durchzuspielen. Und es passiert auch immer wieder was Neues.
Heißt, man
Und
muss
da
dann
kommt es halt.
wirklich, ne, kurzfristig reaktiv dann auf die jeweilige Situation
Ja,
reagieren können.
genau. Und das Wichtigste ist einfach, über eine hohe Wiederholungsanzahl im Training dieses Reaktive einfach in sich zu haben und das durchziehen zu können oder einen Wettkampf abrufen zu können, um halt wirklich richtig zu reagieren und nicht durch einen blöden Fehler, den man dann später merkt, hätte man es anders gemacht, auszuschalten.
Heißt, wir dürfen uns auf jeden Fall auf total spannende Wettkämpfe dann während der Olympischen Spiele freuen. Gucken aber jetzt gerade noch mal eben, du hast ja quasi dein Olympiaticket jetzt relativ kurzfristig noch gelöst.
Ja.
Ehrliche Frage, gab es eigentlich schon eine Urlaubsplanung für diesen Sommer von Paris oder hast du wirklich auch konkret damit noch gerechnet, dieses Ticket zu lösen?
Es gab eine Urlaubsplanung, aber die hieß auch Paris.
Okay.
Ich hatte mir selber Tickets gekauft und auch eine Unterkunft gebucht, sodass ich halt einfach gesagt habe, Olympia so nah dran in Europa. Es kostet zwar einen Haufen Geld, aber das wirst du wahrscheinlich nicht mehr so schnell kriegen.
Ja.
Von daher habe ich eigentlich Mitte letzten Jahres schon alles gebucht gehabt.
Okay.
Und ja, ich meine, jetzt habe ich auch kein Problem, die Tickets um das Zimmer loszuwerden, von daher.
Da gibt es bestimmt Abnehmer für, das kann ich mir vorstellen. Ja. Auf der anderen Seite das Ticketproblem mal beiseite geschoben. Wie geil ist das bitte, dass du jetzt dabei bist und ja, tatsächlich ja dann, wir haben es ja eben auch schon gehört, schon vor Ort bist. Hol uns mal ab,
ja.
Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Du hast die Strecke schon mal gesehen, du hast glaube ich auch schon trainiert auf der Strecke. Was sind so ja deine ersten Eindrücke in Paris?
Ich meine, die ersten Eindrücke, die habe ich ja Ende letzten Jahres schon gesammelt auf der Strecke.
Mhm.
Da waren wir hier schon mal im Trainingslager mit dem Fokus auf den Kanuslalom.
Es hat sich aber ein bisschen was noch verändert an der Strecke, oder?
Es hat sich ein bisschen was verändert. Die haben den oberen Teil leicht umgebaut, aber zum Positiven hin.
Mhm.
Die Strecke ist gut, macht richtig Laune zu fahren im Slalom. Für einen Cross ist, finde ich, gerade den ersten Drop, also den ersten Abfall, wo es mal so einen halben Meter oder einen Meter runtergeht, finde ich ein bisschen schmal.
Okay.
Weil wir nach der Rampe da noch nicht so in Reihe sortiert sind, sage ich mal.
Könnte
also
eng werden.
Kann passieren, ja? Es kann passieren, dass da vier Leute gleichzeitig nebeneinander sind.
Okay.
Und dann muss rechts außen und links außen, die beiden müssen schon schauen, dass sie über die sogenannten Obstacle, also das sind einfach große Legosteine, die das Wasser führen, ja, dass man da nicht sich blöd aufs Maul legt. Auf Deutsch gesagt.
Und Zeit verliert entsprechend auch, ne?
Und Zeit verliert oder eventuell komplett ausscheidet, weil man, also Zeit verlieren ist das eine. Das andere ist halt, wenn die anderen Jungs einfach weg sind, kommst du auch nicht mehr hinterher, weil so viel kannst du da nicht aufholen.
Klar.
Von daher ist die Startrampe hier ganz entscheidend, sodass wir da, oder dass ich möglichst einen guten Start erwische und da schon vorweg bin oder zumindest mal auf den ersten zwei Positionen. Weil man als Dritter, Vierter kann man schon taktieren, ob man sich hinten einreiht. Das wäre so die andere Sache, aber jetzt gehen wir so weit ins Taktische rein, dass man da irgendwie,
okay.
Also das führt, glaube ich, heute zu weit.
Okay, dann lass uns nochmal rechts und links von der Strecke gucken. Das ist ja dann tatsächlich, ja, im wahrsten Sinne des Wortes eine Arena mit einem Publikum, was ihr so, allein was die Anzahl der Menschen angeht, die da rechts und links sitzen, so normalerweise bei den Wettkämpfen nicht habt, oder?
Nö, haben wir nicht. Ja, es ist krass, was die Franzosen hier aufgebaut haben. Also die Tribüne ist einfach riesig. Ich habe mal was von 8.500 Zuschauern gehört,
wow,
die da drauf können. Und ja, das kennen wir in unserer Sportart gar nicht.
Mhm.
Und auch die Stimmung, die dann entstehen wird. Also einfach dieser Lärmfaktor. Das war alles gut gemeinte Anfeuerung oder Stimmung. Das ist super. Aber wir stehen in der Startbox oben im Slalom oder halt auf der Rampe und man schaut auf 8.000 Leute, die Lärm machen.
Mhm.
Also wir müssen, glaube ich, ein bisschen damit lernen, umzugehen, weil wir einfach diese Zuschaueranzahlen nicht kennen.
Mhm.
Jetzt hatten wir das Glück, dass wir 2022 in Augsburg auch die WM hatten. Mit über eine Woche hinweg irgendwie 45.000 Zuschauer oder sowas. Das war schon auch eine mega Stimmung und hat mal gezeigt, wie begeistert doch Leute von unserer Sportart sein können.
Mhm.
Und das hat uns so ein bisschen, glaube ich, ja, so ein kleines Flair von Paris gegeben,
okay,
wie es werden kann.
Und du persönlich, pusht dich dann eine solche Atmosphäre eher oder würdest du sagen, schüchtert mich auch ein Stück weit ein, wenn dann auf einmal so viele Augenpaare auf mich gerichtet sind, Fernsehkameras etc. pp.?
Nö. Das,
coole Socke.
Das kriegen wir schon hin, denke ich. Also man sollte halt schon irgendwie in so einer Art Tunnel sein oder im Fokus, nenne ich es mal, dass man jetzt nicht jede Kamera, die am Rand steht, zählt oder überhaupt wahrnimmt. Also es ist mir egal, ob da einer filmt oder 100.
Das macht dann auch keinen
Endeffekt
Unterschied.
Ja, das spielt keine Rolle, das ist ja das Gleiche.
Mhm.
Nö, also wenn da richtig Stimmung ist, das pusht mich eher.
Perfekt. Ja. Ah, dann ja, können wir ja nur hoffen, dass da wirklich dann auch richtig Rambazamba ist, die Leute ja richtig geil sind dann auch auf diese neue Sportart und ja auf diese spannenden Wettkämpfe an der Stelle. Wie sehen jetzt so die letzten Tage aus? Wenn ich das richtig im Kopf habe, 2. August ist für dich dann der Tag der Tage, richtig? Wo es losgeht für dich,
genau,
richtig?
Genau, da geht's dann los mit dem Time Trial, wo wir einfach nur das Ranking ausfahren für die Heats.
Also da geht's um gute Zeiten, schlicht und ergreifend.
Da geht's einfach, jeder fährt alleine die Strecke runter und da geht's dann darum, das Ranking zu fahren, wie dann im Endeffekt die Heats zusammengestellt werden. Mhm. Sodass man halt nicht möglichst nicht in der ersten Runde die vier Besten zusammen hat, dass die dann sich gegenseitig raushauen.
Also auch das schon so ein bisschen taktieren dann?
Nee, Vollgas. Also Vollgas. Das Vollgas, also klar, man könnte taktieren, man kann absichtlich Letzter werden. Da haben wir schon mal so ein bisschen drüber gespaßt, sage ich mal. Weil wenn man Letzter wird, kommt man mit dem Ersten zusammen und mit zwei Leuten aus der Mitte. Was ja gar nicht verkehrt ist. Ja, aber anhand des Rankings geht halt auch die Wahlmöglichkeit auf der Rampe.
Verloren,
die spielt damit rein.
Ja, okay.
Bedeutet, wer den Time-Trial gewinnt, der darf auf der Rampe als Erster aussuchen, wo er sich platziert, wo er starten will.
Und gegebenenfalls einen entscheidenden Vorteil so schon bekommt.
Ich meine, hier ist die Rampe relativ fair, sodass alle Startpositionen ungefähr gleich schnell sind. Da gibt es aber auch andere Strecken, wo man partout links starten will oder rechts oder was auch immer.
Okay.
Das hängt halt immer damit zusammen, wie die Strömung unter der Rampe fließt. Genau. Und solche Spielchen fangen wir nicht an. Also Time Trial ganz normal fahren, möglichst weit vorne landen. Dann gucken, wen man im Heat hat und dann kann man in den Heats selber überlegen, ob man taktiert, ob man bewusst neben einen Stärkeren geht, den fahren lässt, dass man einfach hinterher fährt oder ob man direkt irgendwie einen vermeintlich Schwächeren, nenne ich es jetzt mal, raushaut. Ja, das ist einfach dann, es ist auch manchmal eine spontane Entscheidung, die man da trifft.
Okay. Wenn du jetzt sagst.
Oder einfach nach Bauchgefühl, sorry.
Ja, nach dem Bauchgefühl, okay. Wenn du jetzt sagst, da haben wir schon drüber gespaßt, mit wem bist du vor Ort unterwegs? Sind es die beiden weiblichen Kolleginnen, mit denen du da dann diesen fachlichen Austausch hast, oder sind es tatsächlich auch Athleten aus anderen Ländern, anderen Nationen, mit denen du über solche Dinge dann sprichst?
Nein, in erster Linie haben wir unsere Trainer dabei. Trainer, Wissenschaftler, mit denen wir den Austausch vornehmen. Aber natürlich auch die Athleten aus den anderen Nationen. Also ich meine, unsere Szene ist so klein. Wir kennen uns alle schon seit Jahren. Und da weiß man auch, wen man ernst nehmen kann und wen nicht. Von daher, oder mit wem man über gewisse Sachen reden kann, da wird schon sehr stark hin und her philosophiert, was man doch machen sollte. Und da sind wir auch alle so offen, dass wir da ja Tipps geben und uns gegenseitig pushen und uns freuen, wenn jemand anders gewinnt oder eine Medaille holt. Und
ja. Das macht die Szene ja, glaube ich, grundsätzlich auch aus, ne? Also nicht nur im Kajakcross.
Ja, das ist allgemein im Kanusport. Also heute gewinnt der eine, beim nächsten Mal bin ich wieder dran oder so. Das ist, da freut man sich schon auch mit.
Da sind wir natürlich bei der Frage, wie rechnest du dir denn deine eigenen Chancen aus? Also gibt's vielleicht sogar die Chance auf etwas Blechernes, auf etwas Silbernes, auf etwas Goldenes?
Ja, also so ein Stück Eiffelturm mit nach Hause nehmen, das wäre schon nicht schlecht.
Ja. Wie realistisch ist es?
Ja, also es ist Kajakcross. Also da kann man auch Lotto spielen. Es ist ein ganz guter Vergleich, weil halt alles irgendwie passieren kann. Mhm. Aber an sich, ja, ich will schon nach oben, sagen wir es mal so. Und wie weit es dann dahin geht, das entscheidet sich vor Ort. Das ist ein bisschen tagesformabhängig. Viel Glück ist auch dabei. Und ja, doch.
Wie gehst du dann jetzt die letzten Tage konkret an? Also du bist jetzt gerade in Paris, kommst dann aber nochmal zurück nach Augsburg, deiner zweiten Heimat. Dann geht's am 19. Juli, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann wieder nach Paris. Was passiert dann einfach noch bis zum 2. August?
Ja, was passiert? Im Endeffekt hauptsächlich Training. Wir haben letztes Wochenende nochmal frei, um so ein bisschen zu entspannen, nenne ich es jetzt einfach mal, um den Kopf vom Bootfahren frei zu bekommen. Und dann eigentlich das tägliche Training ab Montag wieder, plus Freitag natürlich Anreise, Einzug ins Olympische Dorf, was ja auch nochmal, wo man den einen oder anderen Eindruck bekommt, wie groß das Ganze ist oder was das eigentlich bedeutet. Dann Eröffnungsfeier, dann schaue ich mir die anderen Rennen an, trainiere aber wahrscheinlich an den Tagen auch noch und bereite mich auf meinen Wettkampf vor.
Gibt es noch so andere Sportarten, wo du sagst, wenn ich schon mal dabei bin, die möchte ich auch noch sehen? Oder gibt es vielleicht auch andere Athletinnen und Athleten aus anderen Sportarten, wo du sagst, die möchte ich mal treffen, mit denen möchte ich mal, weiß ich nicht, einen Kaffee trinken im Olympischen Dorf oder ähnliches?
Schwierig zu planen. Dadurch, dass wir über einen Kanuslalom ja die ersten Tage, also so gut wie jeden Tag, einen Wettkampf haben und ich natürlich auch mein Team unterstützen will und anfeuern will und also ich will es mir anschauen und ja, bis es dann zum Cross losgeht, ist eigentlich die Zeit so gut wie aufgebraucht, um nochmal woanders sich Tickets zu holen für Sportarten.
Also ich höre schon raus, voller Fokus auf den
ja,
eigenen Auftritt.
Nee, ist nicht schwierig. Also das Schwierige wird wahrscheinlich die Planung sein. Das Gute ist, dass wir über ein DOSB, müsste es sein, Tickets im Dorf vor Ort kaufen können. Mhm. Wenn ich wirklich einen Zeitplan habe, wann alles losgeht und da irgendwelche Tickets frei sind, was mich für eine Sportart, die mich interessiert, dann bin ich da natürlich nicht abgeneigt. Mhm. Jetzt konkret, dass ich unbedingt das oder das sehen muss, das ist... Nö, da bin ich offen. Was sich ergibt, ergibt sich und was nicht. Okay. Das hat man auch nicht verpasst.
So oder so, du bist jetzt 30, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es aber natürlich ein absolutes Highlight für dich in deiner Karriere. Und ein Stück weit ja, wenn man 30 wird, guckt man ja auch immer so ein bisschen zurück auf das, was man bis dato sozusagen im Leben auch schon geschafft hat. Wir hatten es ja eingangs schon erklärt, du bist dann nach Augsburg gezogen, du bist wirklich all in gegangen für deine Sportart. Wenn du jetzt so ein Stück weit auch schon mal zurückschaust, hast du all das zurückbekommen, was du dir damals vorgenommen hast, mit diesem großen Schritt nach Augsburg zu gehen, mit wirklich der vollen Fokussierung auf den Sport?
Ja, ich weiß nicht, ob man alles zurückbekommen muss, was man irgendwie reingesteckt hat. Ich weiß nur, dass kaum jemand anderes, der nicht auch denselben Weg gegangen ist wie ich, so ein Leben quasi führen konnte. Also wenn es allein nur darum geht, wie viele Leute man über den Sport kennengelernt hat oder Freunde gefunden hat, die überall auf der Welt wohnen, wie viele Länder man bereist hat oder wo man überall schon unterwegs war, das sind halt alles Erfahrungen oder Werte, die man ja sein Leben lang mitnimmt. Von daher, klar, stellt man sich ab und an mal die Frage, was wäre gewesen, wenn ich nach der Schule ein duales Studium angegangen wäre? Ja, gut, wird man 9-to-5 arbeiten, hätte, keine Ahnung, 25, 30 Urlaubstage im Jahr und jo. Nee, wäre, glaube ich, nicht meins gewesen.
Also ich höre schon raus, du bereust da definitiv nichts.
Ich bereue gar nichts.
Gibt's den einen Kanu-Moment, wo du sagst, das war definitiv mein schönster Moment bis dato, der mit dem Kanusport im weitesten Sinne zu tun hat?
Das ist schwierig, da einen Moment rauszufiltern. Es gibt super schöne Momente, wenn man einfach nur auf dem Wasser im Training ist und sich anlacht, weil der eine irgendwie was verbockt hat oder weil man was super gut gefahren ist. So ein Moment wäre zum Beispiel auch die WM in Augsburg, würde ich da auf jeden Fall zuzählen als
kann ich mir vorstellen, ja.
Heim-WM 2022. Da haben wir Team Gold gewonnen. Das war natürlich schon kein schlechter Moment, sag ich mal so.
Schon kein schlechter Moment. Finde ich eine schöne Formulierung.
Ja, von daher, da gibt's viele so. Also manchmal sind es kleine Dinge, die dann Spaß machen oder wo man sich dran erinnert. Aber ja, es sind mittlerweile so viele. Es sind auch so viele Jahre, wie ich paddel jetzt seit über 20 Jahren. Also
da kommt eine Menge zusammen.
Ich muss gerade selber rechnen. Da kommt einiges zusammen, ja.
Ja. Und es ist ja auch noch nicht zu Ende nach Paris. Was sind so die Ziele nach Paris? Also, ne, mein das Abschneiden bei den Olympischen Spielen mal hin oder her, da kommt ja noch mehr danach.
Ja, ich hoffe, da kommt noch mehr. Also, ich habe ja schon gesehen, Oklahoma City ist Austragungsort für die nächsten Spiele. Und zwar für 28 LA. Mhm. Da geht's nach Oklahoma. Und wer jetzt nur mal überlegt, die nächsten drei WMs im Kanuslalom oder auch Kajakross, wir sind in Sydney, in Tokio, in Oklahoma und dann Oklahoma City, also nochmal Oklahoma, die Spiele. Joa, ist nicht schlecht, oder?
Also halten wir mal fest, Stefan Hengst ist maximal motiviert, da ordentlich Gas zu geben und auch bei den nächsten Wettkämpfen ganz vorne mitzupaddeln.
Ja klar, Vollgas. Also was anderes kennen wir ja nicht.
Sehr gut. Nochmal ganz kurz der Blick auf den jungen Stefan Hengst in Anführungszeichen zurück. Was würdest du jungen Menschen raten, die vielleicht gerade erst die Faszination des Kanusports für sich entdeckt haben, des Paddelsports im weitesten Sinne? Was würdest du diesen jungen Menschen mit auf den Weg geben?
Niemals den Spaß dran verlieren, was du tust. Ja, sowas in die Richtung.
Mhm.
Ja, immer mit einem Grinsen in der Backe im Boot sitzen. Da gab es nämlich Zeiten, wo das nicht der Fall war. Und dann wird das ganze Thema durchaus anstrengend.
Und diese Zeiten waren bei dir dann die intensiven Trainingseinheiten oder wo es dann auch mal schmerzhaft wurde, weil irgendeine Verletzung oder ähnliches dabei war, oder?
Nee, gar nicht mal das intensive Training. Das waren Sachen, wo man sich über gewisse Entscheidungen aufgeregt hat. Oder ja, so in die Richtung, nennen wir es. So lassen wir das stehen. Dass man da einfach nur an sich selbst glaubt und weitermacht und trotzdem den Spaß nicht verliert.
Sehr gut. Dann hoffen wir, dass du definitiv den Spaß in Paris nicht verlierst, sondern bestenfalls mit einem breiten Grinsen in den Backen am Ende dastehst und vielleicht sogar ja eine Medaille um den Hals hast. Und selbst wenn es nicht mit einer Medaille klappen solltest, einfach das genießen kannst, dass du ja dann relativ kurz vor knapp noch ein Olympiaticket hast lösen können und bei diesen wunderbaren Olympischen Spielen in Paris dabei sein kannst. Stefan Hengst, ganz dicken Dank, ganz viel Erfolg in Paris. Die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Und ja, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn du irgendwann mal bei uns hier im Paddelschlag-Podcast über deine Erfahrungen rund um Olympia berichtest und wie es bei dir weitergegangen ist.
Also, klar machen wir das. Danke dir und bis dann.
Grüße nach Paris, Stefan Hengst, dicken Dank. Das war das Interview mit unserer NRW-Medaillenhoffnung im Kajak-Cross mit Stefan Hengst. Den 2. August solltet ihr euch also in jedem Fall schon mal merken. Das Zeitfahren der Damen am 2. August startet dann um 15.30 Uhr und Stefan wird dann im Zeitfahren der Herren ab 16.40 Uhr um die besten Plätze für die Rennen kämpfen. In Folge 2 hier bei uns im Paddelschlag bleiben wir dann olympisch mit einem Doppelinterview. Ich fahre diese Woche noch nach Duisburg und werde unsere NRW-Hoffnung in den Mannschaftsboten Jule Hake und Max Rennschmidt mir vors Mikrofon holen. Noch trainieren die beiden in NRW. Am Wochenende geht es dann aber auch für sie nach Paris. Und vorher reden wir nochmal ausführlich über ihren Werdegang, ihre Disziplin und natürlich auch über ihre olympischen Träume und Hoffnungen. Ihr dürft also gespannt sein. Wir hören uns in Folge 2 hier im Paddelschlag wieder. Bis bald.